ARD.
Ich weiß, wir haben unsere Signature-Musik, aber können wir einmal bitte epische Musik machen? Leute, dieses Mal ist es wieder soweit. Hannes und Jeremy vereinigen sich zum Podcast Adoptivbrüder. 3 Wochen ist es ja, dass die letzte Folge aufgezeichnet wurde. Die vorgefertigten Podcast-Folgen sind bereits abgehandelt und jetzt geht es wieder voll in die Story rein.
Endlich wieder arbeiten. Podcast-Folge Nummer 28. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Ich freue mich total drauf. Ich freue mich richtig, wieder hier zu sein. Man kann ja mal sagen, vor unserem Urlaub waren wir schon so ein bisschen ausgelaugt und hatten auch so ein kleines Krisengespräch und so. Und der Flow war irgendwie nicht da und wir konnten uns nicht mehr richtig vorbereiten, weil wir keine Zeit hatten. Und ja, Jerry, du kannst ja mal anfangen, wie erholt du bist.
Ich bin sehr erholt.
Gott, das kommt anstrengend, bitte red nochmal.
Okay, ja, Entschuldigung. Ich bin tatsächlich sehr erholt. Wir haben nämlich eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, wie wir Urlaub machen. Also wir hatten ja beide drei Wochen Bali und quasi die ersten 1,5 Wochen waren beide sehr committed. Okay, lass mal ein bisschen so wieder entdecken. Wir waren ja schon mal auf Bali und lass mal ein bisschen Kultur, hauptsächlich Party
das
natürlich.
Das ist der größte Quatsch, den ich hier gehört habe.
Wir haben
kein bisschen Kultur geguckt.
Nein.
Wir haben 1,5 Wochen ausschließlich Party gemacht abends. Wir waren in so einer 8:00 in der Villa. Haben ausgeschlafen, sind dann frühstücken gegangen.
Warst du nicht mal in irgendeinem Tempel?
Ab und zu
oder
haben
so?
Wir es mal ans Meer geschafft. Nee, wir waren in keinem Tempel. Das ist,
ja, okay, alles gut, Digga.
Das ist ein bisschen aber wir, bevor die Leute jetzt denken, wir sind so primitiv, wir waren ja vor 3 Jahren schon mal da und haben die ganzen Tempel und was man so sehen muss, abgeklappert.
Also, die ersten 1,5 Wochen waren auf jeden Fall so ein ganz klassischer Gen Z-Urlaub, würde ich sagen. So, größere Gruppe auch. Also, wir waren ja insgesamt 8 Leute, 9 Leute. Einige von euch haben ja vielleicht auch den TikTok-Clip gesehen, wo wir Livia einen Tag vor ihrem Geburtstag mit Romina überrascht haben, die dann nach Bali geflogen ist, ganz secret. Und das war halt schon ein heftiger Moment, weil ich meine, was ist das für eine Überraschung, wenn deine beste Freundin sagt, nee, sie kann nicht mit und auf einmal steht sie am anderen Ende der Welt dann in deinem Schlafzimmer. Also das war heavy.
Und man muss mal dazu sagen, also es war wirklich real. Also ab und zu wird ja gefaked und so, aber das war komplett real. Also Livia hat gar nicht damit gerechnet, weil Romina schon sehr, nicht anti war, aber es war sehr klar, dass sie nicht mitkommen, weil sie anderes Zeug zu regeln hatte. Und ja, das war schon crazy.
Ja, legendary, Bro.
Sehr, sehr, sehr geil.
Bro, ikonisch, oh mein Gott.
Und ja, aber wir waren bei der unterschiedlichen Art Urlaub zu machen.
Genau, also quasi. Und dann haben wir halt alle so diesen, Gen Z-Urlaub gemacht. Und dann haben wir uns aber getrennt, Hannes und ich, wie quasi nie. Und zwar haben wir uns dann, sind wir unterschiedliche Wege gegangen. Hannes hat eine...
Also sag du deinen Weg und ich sag
meinen. Achso, ja, okay. Also ich habe mich dann entschieden, ich war ja vorher ultra angestrengt, habe ja viel gearbeitet. Wie wäre es, wenn ich nach diesem auslaugenden Partyurlaub 1,5 Wochen dann noch 1,5 Wochen so Retreat mache in einem exklusiven Hotel zusammen mit meiner Freundin Livia? Und das haben wir dann auch gemacht. Und so viel muss man dazu nicht sagen. Weil, wie soll es gewesen sein, Digga? Wir haben halt geiles Essen gegessen. Wir haben gut und viel geschlafen. Wir hatten einen sehr entspannten Raum. Wir haben Massagen gemacht, Soundmassagen.
Klangschalentherapie.
Wir haben, wie heißt das nochmal mit den, dieses...
Reformer-Pilates?
Sex-Pilates, Digga. Reformer-Pilates. Digga, Bruder, was ist Reformer-Pilates für ein Sport? Ich schwöre, Digga, das ist so sexuell. Ich lag zwischenzeitlich auf meinem Rücken.
Ich hätte es so gern gesehen.
Bruder, mit beiden Beinen in der Luft. Das ist, also ich check nicht, was man da trainiert alles, aber... auf jeden Fall habe ich einen Reformer Pilates gemacht und dann kam ich aus dem Urlaub wieder und ich war fit wie ein Turnschuh.
Ja, das ist schön für dich.
So, meine Hälfte des Urlaubs. Jetzt erzähl doch mal, was bei dir nach dem Split passiert ist.
Also nach dem Split war ich noch mit 3 Kollegen unterwegs und alle 3 waren sehr feierfreudig, hatten sehr viel Energie und... Das Problem war, wir sind dann auf die Gili-Inseln gegangen. Das ist so eine Mini-Insel neben Bali.
Mit einer sehr entspannten Bootsfahrt auch, ne?
Boah, das war so eine Bootstour, das habe ich noch nie gesehen. 4 Stunden in so einem winzigen Boot. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Aber ich will gar nicht so negativ drüber reden, weil ich würde es im Nachhinein 1000 Mal nochmal machen. Und ich will nicht, dass Leute nur wegen der Bootstour deswegen die Insel verpassen, weil die schon echt schön ist.
Mhm.
Und dann waren wir da zu 4. 4 Jungs, sehr feierfreudig alle. Und ich kann irgendwie keinen Urlaub machen, ohne abends unterwegs zu sein. Für mich gehört das dazu. Ich muss, zum Beispiel, wenn ich auf einer neuen Insel bin, wo es Party gibt oder Bars oder so, dann ist es für mich so ein Teil zu wissen, wie das Nachtleben ist.
Mhm.
Genauso in Städten. Das ist für mich was für meine Eltern Kirchen oder Tempel oder so Sehenswürdigkeiten sind, die die abklappern müssen, wenn die in Städten sind, ist für mich Nachtleben. Wenn ich an eine Stadt denke, wie gut die war oder so, dann denke ich dran, wie war das Nachtleben? Wie war so die Bars abends? War das belebt? Waren die Leute da cool? Hat man coole Leute kennengelernt in den Bars oder Clubs? Und die anderen drei, mit denen ich war, haben das genauso gesehen. Und dann waren wir einen Abend aus, zweiten Abend aus, dritten Abend aus. Und am vierten war es dann immer so, wir haben morgens gesagt, ah, heute machen wir Pause. Und dann hat sich irgendeiner das erste Bier geholt. Oder dann haben wir eine Bootstour gemacht. Und auf der Bootstour war der Guide und der hat gesagt, will jemand ein Bier, kaltes Bier? Und irgendwie konnten wir dann nie wieder stehen. Und das hat uns wirklich zerstört.
Wie viele Nächte habt ihr denn insgesamt gemacht? Also du hast dann vierte Nacht...
Wir hatten wirklich 8 Nächte am Stück, wo wir so um 5 Uhr morgens nach Hause gekommen sind.
Das ist geisteskrank.
Das hatte ich so auch noch nie.
Du checkst das nicht, wie geisteskrank das ist, gell? Das heißt, ihr habt euch am vierten Tag, habt ihr dann ein Bier getrunken und habt gesagt, machen wir.
Ja, aber
am fünften Tag
halt,
also habt ihr ein Bier getrunken und habt entschieden, machen wir.
Genau, und ich bin so zwiegespalten, weil es war natürlich kacke und zu viel und so. Aber ich hätte keinen Abend gerne verpasst im Nachhinein. Jeder Abend war cool, wenn man jeden Abend coole Leute kennengelernt.
Mhm.
Wir waren eigentlich immer in Hostels, da zahlst du 5 Euro für eine Nacht, dann haben wir in den Hostels immer coole Leute kennengelernt, haben uns dann am nächsten Tag ein Boot mit denen gemietet, dann waren wir am nächsten Tag mit den Leuten, die wir kennengelernt haben, auf dem Boot. Auf dem Boot gab es Getränke und dann kauft sich irgendjemand eins und wenn ich sehe, oh scheiße, Ben kauft sich eins, dann muss ich ja auch eins kaufen, ja, Sonnenuntergangsbierchen und dann hat man eh wieder Lust. Und
ja, bei dir ist ab 2 Bier ist eigentlich kein Halten mehr, oder? Es ist mittlerweile schon ein Bier.
Das ist eigentlich ein Bier.
Aber das ist crazy.
Das ist bei vielen so.
Aber das ist crazy, weil du hast halt, also ein Genussbier verstehe ich. Und wenn du aber ein Genussbier getrunken hast und danach kannst du dich nicht mehr halten, ist ja die Hürde, generell einen Saufabend zu haben, quasi nicht vorhanden. Also ein entspanntes Bier trinkt, sogar ich trinke manchmal ein entspanntes Bier.
Aber ein entspanntes Bier in Köln hier abends ist was anderes als ein entspanntes Bier auf einem coolen Boot, wenn du abends auf eine Mini-Insel gehst, die wunderschön ist mit den coolsten Bars und lauter jungen Leuten.
Aber dann verstehe ich, wie ihr jeden Abend dazu kommen konntet, weil die Hürde ist ja quasi nicht vorhanden.
War ja auch schön, aber es hat uns leider, es war echt zu viel. ich habe wirklich von der Feierei und auch von dem Essen da, wir können ja mal von vorne anfangen. Also es hat schon am zweiten Tag in Bali angefangen. Wir hatten eh mal so ein bisschen Angst mit dem Essen. Da sind Jeremy und ich beide so ein bisschen, ja, wie sagt man, so ein bisschen Weicheier. Also
vorsichtig.
Vorsichtig, genau. Und ich habe dann direkt Bali-Belly gekriegt und einen Freund von mir auch. Und dann haben wir 2 Tage durchgekotzt.
Ja, low-key, das mit Bali-Belly ist halt schon heftig. Also man hat es vorher mal gehört so und ich dachte ja auch immer, dass Bali-Belly actually ist, wenn du so halt so einen dicken Bauch hast.
Ich konnte es nicht glauben, als du das gesagt hast. Livia dachte das auch.
Ja, ja, also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch im Kopf hattet, dass Bali-Belly so irgendwas mit so einem dicken Bauch zu tun hat. Aber egal.
Auf jeden Fall. Nicht wissen, Bali-Belly ist einfach, man verträgt irgendwas nicht und hat entweder, man kotzt viel, hat Fieber, Durchfall.
Genau, also der Körper will alles halt loswerden und das ist schon quasi was Häufiges, was passiert auf Bali. Gerade Touristen, das liegt daran, dass die einfach sowohl nicht so gute Lieferketten haben, ist ja eine Insel, also das Essen braucht lange, bis es da ist oder wird nicht richtig gekühlt, bis es da ist. Und auf der anderen Seite haben die auch kein Trinkwasser, was quasi trinkbar ist für Touristen, aber auch für Einheimische, weil da so viele Bakterien eben drin sind. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, ihr steht unter der Dusche und ihr bekommt Wasser in den Mund, was ihr schluckt. Bakterienlast in eurem Darm. Scheiße. Genauso wie Zähneputzen macht man nicht mit Leitungswasser, genauso wie ungefähr gar nichts.
Also das stimmt zwar alles, was er sagt, aber es klingt jetzt so dramatisch. Also es ist auch nicht so, man duscht halt und man macht nicht den Mund auf und schluckt das Wasser.
Genau, aber
also damit ist es jetzt nicht so, man duscht und durch alle Löcher des Körpers dringt das Wasser ein und ätzt einen von innen aus.
Nee, also so ist es nicht, aber es ist schon so, dass es quasi, deswegen gibt es auch so einen Begriff, den fast jeder kennt, Bali-Belly. Also es ist schon so, dass es vielen passiert
das
und
stimmt,
uns hat es erwischt, weil bei uns waren es wirklich, wir haben Livias Geburtstag gefeiert, das war der zweite Tag, an dem wir da waren, dritter Tag war Kater, da haben wir dann alle gegessen in exklusiven Beachclubs und am vierten Tag hatten schon 4 Leute Bali-Belly. Das heißt also wirklich, obwohl wir quasi safe gegessen haben am dritten Tag noch, haben wir es alle gekriegt, also ich noch am schwächsten von allen, aber auch mich, ich lag die ganze Nacht wach, hatte komplett Bauchkrämpfe, und so, war komplett Arsch. Und dann Livia, Hannes und noch ein Freund haben gekotzt, geschissen, geweint. Hannes war einmal zu schwach, um seine Wasserflasche hochzuheben.
Das war schon sehr belastend.
Er hat Medikamente genommen, die literally dafür da sind, in der Chemotherapie. Also auf Bali kannst du ja auch mehr noch zu dir nehmen, also auch verschreibungspflichtige Sachen, die in Deutschland verschreibungspflichtig wären. Und darunter eben so ein Medikament, was wirklich bei der Chemotherapie genommen wird. Und damit unterdrückst du das Erbrechen deines Körpers, weil die quasi so viel gebrochen haben alle, dass sie nicht mal Wasser ihrem Körper zuführen konnten. Und das ist halt schon heftig, weil wir haben dann so, es fängt dann auch an, es gibt dieses Disease in der Gruppe, also diesen Bali-Belly, und dann wird man so zum Detektiv, und weil man hat diese Zeit und man überlegt, welches Essen hat es ausgelöst. Und in unserem
Fall, wer hat dasselbe gegessen?
Und wir sind dann die Bestellung durchgegangen, die wir im Beachclub gemacht haben, und wir kamen zu dem Schluss, es muss der Burger sein. Ja. Nie wieder Burger gegessen seitdem auf Bali. Und dann später kamen wir aber zum Schluss, nein, es war nicht der Burger. Es war der Käse auf dem Burger.
Na,
weil, egal, auf jeden Fall, man schiebt da so die strategischen Teile hin und her, was könnte es gewesen sein und was essen wir nicht mehr. Und dann original, die nächsten Tage danach, haben wir alle nichts gegessen, außer Nudeln mit Tomatensauce zu Hause oder in unserem bekannten Frühstückscafé ein Mahlzeit, nämlich Avocado-Brot. Und sonst hat niemand irgendwas anderes gegessen. Was
denkst du, wie viele Packungen Instant-Nudeln habe ich gegessen?
Alter, verrückt. Es ist verrückter Scheiß. Aber es hat halt einfach keinen Spaß gemacht zu essen, weil du so Angst hattest die ganze Zeit. Also außer jetzt essen macht dann einfach keinen Spaß mehr, wenn du mal Bali-Belly hattest.
Aber für alle, die da nochmal hinwollen oder so jetzt Angst haben, also erstens waren die positiven Sachen trotzdem deutlich besser.
Ja.
Zweitens habe ich mit ganz vielen gesprochen, die es nicht hatten. Wir waren vor 3 Jahren zu 8 da hat es niemand.
Stimmt.
Und vielleicht sind wir auch ganz falsch, und es liegt zum Beispiel, weil wir haben extra europäisches Essen gegessen. Kann am. Alter, ich rülp's die ganze Zeit. Warte. Kann aber auch sein, dass es das einheimische Essen ist, was eigentlich gut ist, weil die das drauf haben und da die Lieferketten und so laufen. Also, so richtig weiß es keiner. Aber auch wenn ich drauf geachtet habe danach und eigentlich nur Reis gegessen habe und so, hat es mich nochmal erwischt.
Ja, heftig.
Und zwar habe ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen. Und ich würde sagen, das ist schon richtig beschissen. Also das habe ich jetzt immer noch. Ich wollte eigentlich die Aufnahme auch heute absagen. Zum Glück war ich heute Morgen fit wie ein Turnschuh. Hatte ausnahmsweise mal nur ein bisschen Bauchkrämpfe. Aber das hat angefangen so 3 Tage, bevor wir aus Bali weggefahren sind. Und dann hatte ich einfach so wirklich ultra starke Bauchkrämpfe. Und ich hatte in meinem Leben noch nie Bauchkrämpfe davor.
Mhm,
und ich hatte so alles. Alles, was ich gegessen habe, hat den Körper direkt wieder verlassen. Und dann konnte ich auch nichts mehr essen. Dann hatte ich auch total Angst vor dem Rückflug, der ja immer in 24 Stunden ging. Der war auch dementsprechend beschissen.
Hast du geschissen oder gekotzt?
So ein Mix. Aber ich hatte zum Glück nicht so Durchfall. Also
so ein Mix. Ist todeswiderlich, Bro. Warum stelle ich dir so eine Frage?
Ohne Witz, Digga. So ein Fett, Digga, das ist so ehrenlos. Was so ein
Schwitzen, Kacken, wenn ich darauf Kotzen.
Nicht, wenn ich darauf nicht antworte, weiß eh jeder Bescheid. Wenn ich antworte, ist auch Kacke. Aber ich hatte zum Glück nicht dieses, boah, ich muss jetzt kacken und es muss raus.
Okay.
Ich hatte, also mein Hauptproblem waren die Bauchkrämpfe.
Ja.
Und der Flug war dann beschissen jetzt in Deutschland. Ich kann seit 7 Tagen eigentlich nichts essen. Ich hatte heute Morgen das erste Mal so ein bisschen Hummus mit so Crossinis. Das sind so Brotsticks. Das hat auch echt gut getan. Ich habe jetzt gerade eine Brezel gegessen. Das geht auch noch ganz gut, weil das leicht verdaulich ist. Ich fahre jetzt auch in meine Heimat zurück. Da wird mir dann Blut abgenommen und so. Also ich würde euch raten, in Bali nicht 8 Tage am Stück feiern zu gehen, sondern mal ein paar Tage Pause zu machen, weil das war der Auslöser, glaube ich.
Ja.
Aber ansonsten war Bali ziemlich geil, oder?
Ja, also für mich war es sehr geil. Also ich hatte wirklich eine super Zeit.
Ich hatte auch eine super Zeit.
Ich meine, ich muss halt sagen, für mich, ich bin einfach jetzt gerade mehr so auf dem Entspannungsurlaubstrip. Und für mich ist halt...
Bro, tut so, als wäre er so 35.
Nee, jetzt gerade, sage ich, bin ich auf dem Trip. Ich kann da auch wieder rauskommen. Und für mich ist es halt einfach... In ein armes Land zu reisen, weil du da reich bist, ist einfach gerade nicht so der Move. Also ich feiere es einfach nicht quasi so, dann diese, ich feiere es einfach nicht so super reich zu sein. Also quasi ist ja jeder da, der irgendwie europäisch ist. Und dann halt irgendwie für 30 Cent so eine Rollerfahrt zu machen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das so, da entsteht so ein Machtgefälle, was mir irgendwie nicht gefallen hat, diesen Urlaub. Mal ganz davon abgesehen, dass halt auch die ganze Infrastruktur da einfach nicht so gut ist. Also das fand ich gleichermaßen irgendwie so ein bisschen abturnend. Und deswegen wäre Bali für mich jetzt gerade als Urlaubsziel einfach wirklich raus.
Freust du dich wieder schön auf deine 15€ Uber-Fahrten hier?
Also nicht, dass das jetzt großartig besser wäre, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon sehr auf Deutschland gefreut. Und das ist ja schon was Untypisches,
ja,
was im Urlaub passiert, dass du dich dann wirklich so richtig aufs Heimatland freust. Bei mir zumindest. Gibt es sicher ein paar Leute, die das haben, aber... Ich habe mich schon echt auf Deutschland gefreut und vor allem auf die Infrastruktur und die Art der Menschen ist viel kälter, aber es ist irgendwie auch ganz angenehm. So, weil gerade, das meinte ich mit diesem Machtgefälle, du kommst in ein Restaurant, oh, can I please give you the card? Und dann bestellst du irgendwas, thank you so much. Und das ist halt so, ich fühle mich fast schlecht, weil die Menschen so nett sind zu mir. Und ich versuche das dann so zu erwidern, aber es ist so ein, das ist vielleicht so eine sehr deutsche Art in mir, aber ich mag es auch ganz gerne, wenn man so immer auf Augenhöhe spricht. Checkst du, also wenn jetzt irgendjemand ein Kellner ist, dann ist der nicht, dann ist der die Person trotzdem so, die knechtet sich nicht so vor mir. Und ich kann fast nicht damit umgehen, wie unterwürfig die sind in den ganzen Positionen, die sie da, also wo die Dienstleistungen erbringen.
Aber das ist ja auch einfach, wie du mit denen sprichst.
Also ich habe mehr als respektvoll und mehr als nett mit denen gesprochen. Ich habe versucht, alle Nettigkeiten zu erwidern, aber
genau,
es war
aber
so
das
viel,
meine ich. Also ich habe halt einfach normal gesprochen, so wie ich bin. Hab da gar nicht so jetzt drüber. Also ich verstehe das 100 Pro, aber jetzt extra nett dann zu erwidern, finde ich, wird dem irgendwie nicht gerecht.
Aber guck mal, ich kann ja nichts dagegen machen, dass der quasi so unterwürfig ist. Der Kellner kommt zu mir, please can I give you one more napkin oder so, also quasi so.
Aber dann hilft's ja nicht, wenn du sagst, oh yes, can you please give
me
one more napkin.
Nein, ich hab mich halt dann bedankt jedes Mal, wenn er bitte quasi gesagt hat. Also für mich ist es, also.
Ach so, ja, okay.
Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt versucht habe, auch unterwürfig zu sein, aber es war mir ganz unwohl damit, mich so über die stellen zu lassen. Ich habe es ja nicht mal selber gemacht, sondern einfach so, dass die sich mich so über sie gestellt haben, war mir so unangenehm.
Ich habe das gar nicht so wahrgenommen.
Also für mich war das ganz extrem. Diesen Urlaub noch mehr als letzten.
Also für mich war es, dass sie safe halt extra nett waren, weil sie darauf angewiesen sind, aber dieses Unterwürfige habe ich gar nicht wahrgenommen.
Okay.
Und nicht mit den Rollerfahrern oder so.
Naja, ist aber auch okay, dass du nicht relaten kannst mäßig, aber war einfach auf jeden Fall so ein Thema, was mich jetzt so im Nachhinein noch ein bisschen beschäftigt hat. Und auch, was ich super spannend finde, ist so das ganze Thema, ich habe übelst viele Nachrichten bekommen auf meinem Handy, bevor wir losgeflogen sind, so hier Tote, da tote, ja. Touristen.
Boote, Überschwemmungen, Abstürze.
Verrückt.
Hast du was davon mitgekriegt?
Nee, dieses Mal nicht. Aber letztes Mal, als wir auf Bali waren, da waren wir auf so einer Bootstour. Und auf der Bootstour nebendran sind...
Ah, das war Philippinen. Das war Philippinen.
Ah, stimmt.
Das war diese 5-Tages-Bootstour. Da ist jemand nebendran ertrunken.
Ja, so ein Touri ist ertrunken auf dem Boot nebendran. Digga, das war verrückter Scheiß.
Aber ich finde, man hat das auch auf Bali jetzt mitbekommen. Also ich habe ultra viele Bandagierte einmal gesehen von Rollerunfällen.
Ja, stimmt. Es gab ja unter anderem diese Clips auch von, also diese TikTok-Clips, bei denen man sieht, wie dieses Boot kentert. Dieses Boot, was man nimmt von der Hauptinsel von Bali zu der schönen Nebeninsel, unter anderem Nusa Penida. Und das ist wirklich so das Thema, wo die meisten Leute richtig Schiss haben, wenn sie nach Bali gehen. Und ich habe dieses Mal auch mich dagegen entschieden, so eine Bootsfahrt zu machen, weil ich mich so einscheiße vor diesen Bootsfahrten. 2 Wochen bevor wir nach Bali gefahren sind, sind literally mehrere Touristen ertrunken bei so einer Bootsfahrt, ne, weil es gekentert ist.
Hast du mal eine gemacht?
Ja, habe ich.
Mit mir damals die?
Letzte Mal auf Bali, ja, genau.
Wie fandest du die?
Also ich fand es unangenehm, das weiß ich noch. Es war halt übelstes klapprige Boot und die Fenster haben nicht richtig geschlossen. Aber es war overall, also ich bin halt 1,90, das ist halt bei solchen Booten immer fatal. Aber so, für mich war es ganz okay. Wir waren ja noch mit anderen unterwegs. Ich erinnere mich noch, dass die es ganz schlimm fanden. Wir waren ja eine Gruppe von 6 oder 8 Leuten, auch letztes Mal. Und da weiß ich, dass 2 ging es auch richtig schlecht. Also nicht nur Seekrankheit, die voll eingesetzt haben, sondern auch richtige so Angst. Ich weiß noch, dass die eine, mit der wir unterwegs waren, richtig geheult hat, so mehrfach. Und ich kann das schon krass relaten, weil Loki, der Sicherheitsstandard bei diesen Booten ist einfach nicht gut. Und es ist schon so, dass da vor 2 Wochen, also 2 Wochen bevor wir losgefahren sind, also vor 5 Wochen, halt literally Touristen bei genau dieser Bootsfahrt ums Leben gekommen sind. Und du hast einfach keine andere Wahl, als diese blöden Boote zu nehmen.
Ich finde das irgendwie krass, weil ich habe genau dasselbe auch gelesen.
Mhm.
Und dann habe ich diese Bootstour gemacht, die berüchtigte.
Ja.
Hatte vorher auch echt Schiss, habe mich extra nach hinten gesetzt, damit ich nah am Notausgang bin.
Ja.
Habe sie dann gemacht und die war zwar unangenehm, wir hatten keine Klimaanlage.
Ja.
Das Boot war sehr tief.
Ja.
Und es, also, ich würde sogar sagen, es war das Boot, was so scheiße war, weil das war das ranzigste Boot von allem.
Mhm.
Es war ultra tief, es hat die ganze Zeit hin und her geschwankt.
Ja.
Aber es war nicht so, dass ich sagen würde, man braucht Lebensangst haben. Oder zum Beispiel, du bist jetzt ja nicht auf die Insel deswegen oder Olivia.
Ja.
Also ich würde allen, die Angst haben, sagen, mach das, nimm vielleicht ein Boot, was ein bisschen teurer ist.
Mhm.
Es haben 2, 3 Leute haben gekotzt, das war auch unangenehm. Und der Seegang bei uns war gut. Und ich glaube, das ist nochmal ganz anders, wenn der schlecht ist. Aber meine Erfahrung war wirklich, man kann auch an Deck gehen, obendrauf. Mhm. Und obendrauf ist nochmal besser. Das heißt, wenn einem schlecht ist oder wenn es zu heiß ist, weil es war so heiß.
Ja,
also
ja.
Es war auf jeden Fall die ätzendste Bootsfahrt meines Lebens.
Ja.
Aber dann habe ich auch so gedacht, wo kommen dann die Toten her? Weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn das untergeht, es ist im Umkreis von 1-2 Kilometern immer eine Insel. Dann kommt ein Boot her und rettet einen.
Hattet ihr Rettungswesten an?
An nicht, aber die waren direkt vorne im Sitz geklemmt.
Okay, okay.
Und dann dachte ich so, aber immer, es sterben ja trotzdem immer welche. Und dann habe ich mich so umgeguckt auf der Fähre, habe die Leute so gescannt und so, ja, okay, macht schon Sinn.
Bro, es betrifft nicht den 21-jährigen Typen, Bro. Ja.
Weil dann sind da halt voll die alten Leute oder Leute, die sich nicht so gut bewegen können und so. Also wenn ihr jung seid und einigermaßen fit, dann braucht, also das hört sich jetzt schon wieder so dramatisch an, weil es klingt so, als ob das Boot eh sinkt. Das ist eh schon unwahrscheinlich, aber sogar wenn es sinkt, ist da ziemlich schnell Hilfe unterwegs. Und ich würde es eher als Experience sehen, das zu machen.
Also du warst aber
es gibt aber auch viele Boote, die ultra gut sind. Also ich habe mit ein paar gesprochen, die meinten, war gar kein Problem, 1,5 Stunden, Fähre, zack. Also achtet auf jeden Fall auch darauf, welches Boot ihr nehmt, investiert da lieber ein bisschen mehr Geld.
Und wie war die Einstellung von den anderen, die auf dem Boot waren? Du bist ja auch relativ hart im Nehmen. Haben die anderen nicht gesagt, Digga, die hatten Lebensangst, Bruder, Überlebensangst?
Mhm. Wir hatten halt auch 2 gute Tage, also oder mittelgute Tage. Die anderen waren, die hatten halt eher ein Problem mit der Klimaanlage.
Ja.
Also 4 Stunden lang in diesem Ding ohne Klimaanlage.
Es hat so nach Kerosin gerochen in dem Raum.
Es hat ultra nach Benzin gerochen. Es waren so Kakerlaken auf dem Sitzen. Also es war overall einfach nicht so eine geile Erfahrung.
Ey, Leute, ihr müsst diese Erfahrung mitnehmen.
Ja, aber guck mal, das meine ich mit, das ist wie wenn Leute sagen, sie wollen nicht nach Australien, weil sie gehört haben, da sind so viele Spinnen.
Checke.
Ich hatte die besten Zeit meines Lebens in Australien. Ich hatte die coolsten Partys auf der Insel, auf den Gillies.
Safe.
Ich habe die coolsten Leute kennengelernt. Das Hostel kostet da 3 Euro. Dann hat man zwar so einen Raum, den man sich mit 8 Leuten teilt, aber deswegen auf solche Erfahrungen zu verzichten.
Richtig.
Das ist dumm. Auch in Australien, man sieht ab und zu eine Spinne, aber man kommt da nicht hin und einem fliegen 10 Spinnen ins Gesicht. Wenn man es vermeidet, dann kauft man sich so ein Spray. Ich habe auch voll Angst davor.
Ja, das stimmt.
Also das finde ich immer total schade.
Das stimmt, da stimme ich dir zu. Da muss man jetzt auch nicht so krass Angst schüren. Auf der anderen Seite, es war halt einfach ein beschissenes Boot, Bruder. Wen willst du hier verarschen?
Aber es ist so, wenn man sich das Preis, was man geben muss und was man dafür kriegt, anguckt, ist das in keinem Verhältnis.
Ja,
das
okay.
ist wie, wenn man zum Beispiel auf einen schönen Berg geht, da läuft man zwar hoch und das Hochlaufen ist vielleicht nicht so geil, aber wenn man aber auf dem Berg ist, dann ist die Aussicht so cool, dass man sich denkt, boah, zum Glück bin ich den Berg hochgelaufen.
Ja.
Und das Bergbeispiel finde ich auch noch schlecht, weil ich finde es voll ätzend, einen Berg hochzulaufen und ich finde den Ausblick immer gar nicht so krass. Aber ja,
super. Super Beispiel, Bruder. Hast dich selber noch
wieder... Warte, ich will ein gutes Beispiel.
Nein, chill, Digga. Jeder hat es verstanden. Es gibt ja noch andere gefährliche Sachen, die man auf Bali machen kann. Zum Beispiel Rollerfahren ist ja ultra gefährlich. Hast du nicht mal rausgefunden, dass da 2 Leute pro Tag sterben?
2 Leute pro Tag. Da habe ich nämlich Schiss. Boote, so... Lern halt schwimmen. Aber
that's crazy, Bro.
Aber nein, aber ich finde Rollerfahren viel schlimmer. Also zum Beispiel, keiner hat Angst vor den Rollern, da sterben 2 pro Tag. Alle haben Angst vor den Booten, da sterben ein paar im Jahr, die ungünstige Plätze hatten im Boot.
Mhm.
Diese Rollerfahrten, ich hatte da so Schiss vor, ich habe denen immer gesagt, so drive slowly.
Mhm.
Und die haben es auch immer gemacht, das war voll krass. Die sind viel zu langsam gefahren. Ich bin immer so getuckert. Ich kam immer 5 Minuten später als alle anderen.
Weißt du, wann du nicht langsam gefahren bist, als du selber einen Roller hattest ohne Helm?
Ja, ich habe auch eine Theorie dazu.
Ja.
Ich entwickle irgendwie so eine Störung oder so. Das ist voll beängstigend.
Ja.
Ich habe seit so einem Jahr total Angst vor Dingen, über die ich keine Kontrolle habe. Zum Beispiel Flugzeug.
Aha.
Ich hatte nie Flugangst. Ich war so ultra... scheißegal.
Ja, ja.
Plötzlich habe ich Flugangst, wenn ich im Flieger sitze und ich weiß, ich habe gerade keine Kontrolle darüber, was passiert. Also ich habe jetzt nicht mal so Angst bei Start oder Landung, sondern durchgehend, weil ich weiß, wenn es jetzt abstürzt, kann ich nichts machen. Beim Roller, jemand anderes fährt mich. Wenn ich bei Livia oder so im Auto sitze oder jemand, der schnell fährt, ich habe Angst, ich fahre nicht mit.
Ist es der Aber Pilot beim Flugzeug?
Nee.
Okay.
Es ist einfach, dass zum Beispiel die Turbine abfliegt oder beim Klettern, dass das Seil durchreißt. Ich habe da ja keine Kontrolle drüber. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel selber an der Klippe bin, dann habe ich Kontrolle drüber, ob ich runterfalle oder nicht, weil ich das entscheiden kann. Oder wenn ich selber Roller fahre, ich bin quasi selbst überzeugt oder so, dass quasi ich vertraue mir selber viel mehr als anderen, als anderen Menschen oder anderen Geräten oder so. Deswegen fahre ich selber dann recht schnell, aber auch nicht ultra schnell. Also
würdest du sagen, wie viel Kopfentscheidung ist dabei? Wie viel ist es, dass du genuinely denkst, dass du sicherer das machst als die anderen Menschen, die du in dem Moment nicht vertraust?
Alles, 100.
Das ist eine Kopfsache. Also du weißt, dass es so ist.
Wenn ich, okay, was heißt ich weiß, ist wahrscheinlich irgend so eine Kopfsache, die mein Kopf einfach macht, obwohl es gar keinen Sinn macht. Aber wenn ich zum Beispiel bei einem von euch hinten draußen sitze beim Roller, ich vertraue euch nicht, dass ihr die Kurve richtig nimmt.
Macht das keinen Sinn oder macht es Sinn? Weil das ist genau das, was ich meine. Hast du das Gefühl, obwohl du sagst, es macht keinen Sinn, oder hast du das Gefühl und sagst, es macht Sinn, dass ich dieses Gefühl habe?
Ich habe halt bei anderen, auch beim Autofahren und so, oft das Gefühl, dass die es, was heißt nicht so ernst nehmen, aber nicht so genau nehmen, es wird schon passen und so. Und ich bin schon immer sehr, sehr vorsichtig einfach.
Also das heißt,
ein bisschen Weichei,
ein
bisschen so, auch beim Autofahren. Ich fahre auch nicht so schnell und so, weil es gibt mir irgendwie nicht so viel, aber mein Leben steht ja low-key auf dem Spiel. Das hört sich jetzt so dramatisch an, wie...
Aber das heißt, du sagst, es macht Sinn, dass du das denkst. Es ist jetzt nicht so, dass du, also...
Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt sicherer fahre als du oder nicht. Also wahrscheinlich macht es keinen Sinn. Aber in meinem Kopf macht es Sinn und das ist alles, was für mich zählt.
Ja, oder worauf willst du hinaus? Ja, ich kriege die Antwort irgendwie nicht raus.
Ja, weil ich nicht weiß.
Naja, aber wie kann man das nicht wissen? Also entweder du bist der Überzeugung, dass du quasi sicherer fährst als die andere Person, oder du sagst...
Klar ich bin der Überzeugung, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.
Ah, okay.
Also... Ich fühle mich einfach sicherer mit mir selber als nicht, aber keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Wahrscheinlich gibt es viele, denen ich nicht vertraue, die deutlich sicherer und besser fahren als
ich. Ich würde sagen, zum Beispiel die Rollerfahrer auf Bali, die fahren ihr ganzes Leben lang, der fährt sicherer als du.
Ja, du fährst ja auch nur mit den Rollerfahrern, die noch leben.
Das ist ein Statement, Digga.
Ja, aber guck, das meine ich. Das denke ich dann auch, aber dann denke ich mir, der fährt nämlich dann plötzlich raus wie ein Verrückter und überholt jemanden. Kann sein, dass er der Ober-G ist, der den Verkehr lesen kann, aber der Verkehr ist so wild und da fahren Touristen, das kann man nicht lesen.
Also
dann denke ich mir so, ja, aber das kann ja nicht sein, das wird schon alles passen, aber dann denke ich an die 2 Toten pro Tag. Es passiert halt einfach viele Unfälle.
Also nur mal kurz, worüber wir gerade reden. Ne? Es gibt einmal diese Rollerfahrer, die man quasi bezahlt und man setzt sich hinten auf den Roller drauf.
Die fahren so schnell.
Und es gibt quasi die Möglichkeit, sich selber einen Roller zu mieten und dann eben auch zu fahren, aber beide eben im gleichen Verkehr. Und ich sage, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass ein Tourist ohne Helm sich auf der Straße da umbringt, auf einem Verkehr, den er nicht versteht, weil er spiegelverkehrt ist, plus eigene Straßenregeln hat, als dass der Fahrer, bei dem du hinten drauf sitzt, sich umbringt.
Das sehe ich auch so, aber ich hab ja quasi gesagt, es geht mir nur um mein Gefühl.
Okay.
Wenn mein Gefühl mir sagt, es fühlt sich besser an, wenn ich selber fahre, als ein Rollerfahrer, obwohl ich weiß, es ist sicherer bei einem Rollerfahrer, ist mir das ja egal.
Ja, okay.
Es geht ja nur darum, wie ich mich fühle.
Ja, checke.
Das ist wie, keine Ahnung, wenn ich die Joko und Klaas schauen, ich weiß, das ist fake, ich fühle mich aber unterhalten, dann ist mir es egal, ob es fake ist.
Verstehe.
So.
Ja, okay.
Und aber ich bin, Leute, ich bin da auch ultra speziell, ich weiß das auch, ich bin da voll der Schisser. Wirklich, es gab Tage, da war ich mit Freunden unterwegs und ich dachte, Alter, ihr fahrt so verrückt Auto, ich bin dann lieber Zug zurückgefahren.
Ja.
Weil ich, weiß nicht, mir ist da mein Leben,
ich check.
Ich finde es auch nervig, ich hatte dann, Digga, als wir in Amerika waren, sind wir über die Golden Gate Bridge gelaufen, die war so hoch. Ich dachte, scheiße, was, wenn die einstürzen? Habe ich kurz überlegt, ob ich mich nicht traue, rüberzulaufen über die Golden Gate Bridge. Also sicherer geht ja kaum.
Ja. Naja, das würde ich,
hoffentlich wird das nicht extrem.
Da wäre ich mir nicht so sicher an deiner Stelle. Also so eine Brücke, die kann schon schnell einstürzen. Genauso wie ein Flugzeug, da muss nur ein Vogel kommen.
Digga, das sind die Menschen, die man am meisten hasst. Das sind die richtigen Wichser.
Aber ich muss sagen, so, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber manchmal im Leben gibt es so Dinge, auf die man nicht verzichten möchte, und für mich ist es einfach ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel Fliegen. Wenn mein Flugzeug abstürzen würde, würde ich die Entscheidung, in dieses Flugzeug gestiegen zu sein, nicht bereuen. Und das ist, glaube ich, ein Statement, was man kaum aus jemandem rauskriegt, weil es ist mir bewusst, dass Flugzeuge abstürzen können. Aber es ist so unwahrscheinlich, dass ich sage, wenn ich mein Leben lang nicht fliege, verpasse ich so viel Lebensqualität, dafür gehe ich lieber das Risiko ein, dass es mal abstürzt.
Ich würde sagen, das kriegst du aus 99,9% der Leuten raus.
Okay,
ist doch voll valid. Also,
okay, ja,
das denkt sich doch jede einzelne Person, die fliegt oder Auto fährt.
Okay,
oder so.
Dann ich übertreibe.
oder bin ich lost?
Achso, ich dachte halt, die meisten Leute machen das unterbewusst, aber mir, ich berechne das ganz bewusst, die Wahrscheinlichkeiten quasi.
Oh, Mr. Mathematiker.
Also nee, nicht
ganz bewusst berechnet, Alter. Oh, einmal
kann,
so leben,
Digga,
wie du.
Man kann nicht mit deinem Arsch reden, Digga.
Du berechnest alles im Leben, ganz genau. Wenn du etwas machst, dann machst du es nicht, weil du es machst, sondern weil du es berechnet hast.
Nein, aber so im Sinne von quasi, ich weiß, dass es etwas gefährlicher ist, zum Beispiel Paragliding in Bali, und ich weiß, es gibt ein gewisses Risiko, dass ich abstürze, aber quasi, ich habe eine ganz bewusste Grenze, wo ich sage, das Risiko überwiegt in dem Fall dann dem Reward, was ich bekommen kann. Und da geht es aber schon um so...
Ich check's 100% und ich glaube, jeder andere checkt's auch. Ich glaube, jeder Mensch macht es so. Also schreibt mal in die Kommentare, aber ich mache das das macht doch jeder. Man guckt sich das an, denkt sich, oh scheiße, ich habe da Angst vor, was wenn das und das. Und dann denkt man sich aber, boah nee, das ist so geil, ich will die Erfahrung machen, das ist mir wert.
Ja, okay, vielleicht ist es bei mir einfach nur so, dass ich es ein bisschen so, quasi, ich sehe es halt schon relativ statistisch. Also ich schaue mir schon auch an, quasi wie viel Prozent sterben wirklich beim Flugzeugabsturz und gehe dann ungefähr dem Ganzen auf den Grund, ob es sich quasi für mich lohnt.
Okay, so genau machen es die meisten vielleicht nicht. Die meisten überschlagen es halt so, die denken sich, oh, habe in meinem Leben erst 5-mal gehört, dass da jemand gestorben ist, ist schon nicht so übel,
genau.
Das macht
also
Sinn.
Quasi, ich glaube auch, das findet bei jedem statt, aber ich glaube, bei mir ist es noch etwas detaillierter, aber das Schöne ist, ich kann mich dann wirklich komplett von der Emotion ablösen. Also ich sitze dann, wie gesagt, im Flugzeug und wenn es abstürzen würde, gut, keine Ahnung, Digga, wenn im Abflug...
Dann sitzt du da im Flugzeug,
nein, aber
ich habe das alles berechnet.
Nein, aber wenn so ein kurzer Moment der Angst kommt beim Start oder bei der Landung, denke ich mir immer, selbst wenn das jetzt passieren würde, würde ich die Entscheidung nicht bereuen. Und das ist halt so, was ich meine. Genau, das ist
aber
genau
wenn ein Flugzeug abstürzt, dann geht es doch nicht um bereuen oder nicht. Da geht es darum, dass dein Flugzeug abstürzt und du stirbst.
Ja, und wenn das abstürzen würde,
dann
würde ich wahrscheinlich, wenn das Flugzeug abstürzen würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder ein anderes Mindset haben. Aber so, das mache ich generell im Leben so. Zum Beispiel auch, wenn wir ein geschäftliches Risiko eingehen und wir verkacken, dann würde ich mir immer noch denken, die Wahrscheinlichkeiten standen einfach. Es war quasi rational, die Entscheidung zu nehmen.
Ich check's schon seit 10 Minuten.
Okay.
Hab ich schon verstanden.
Ja. Zum Beispiel, ja, okay, alles gut, ich mache nicht noch ein Beispiel, scheiß drauf. Es gibt ja auch diese Glücksräder, wo zum Beispiel steht, 99 von 100 Feldern sind 99 von 100 Feldern sind 100 Millionen Euro.
Und bei einem stirbst du.
Und ja, und sagen wir mal, bei einem stirbst du und quasi...
Okay, ein Glücksrad von 1 zu 10.000.
Ja.
Bei 1 stirbst du, bei den anderen 9.999 kriegst du 100 Millionen Euro. Würdest du es drehen?
Ja, das kann ich so genau nicht sagen, aber ich glaube, das reicht ja schon mal, dass ich, also das ist ja auch schon mal ein Statement, dass ich es nicht so genau sagen kann. Weil du würdest ja garantiert sagen, nein.
Also erstmal würde ich sagen, jeder Mensch würde da erstmal drüber nachdenken und nicht direkt was sagen.
Ah, okay.
Kurz drüber nachdenken. Ich würde safe nein sagen. Ich würde auch bei 100.000 oder 1 Million nein sagen.
Du würdest bei weniger Geld nein sagen.
Bei 1 Million Wahrscheinlichkeit. Also 1 Million Felder.
Ach so.
Quasi.
Ja. Ja, aber quasi, ja, in dem Fall vielleicht auch, weil das, was auf dem Spiel steht, quasi zu hoch ist. Aber ja, ich glaube, scheiß aufs Thema, Bro.
Ich glaube einfach, die meisten Menschen sehen das alle gleich. Also ich schreib gerne in die Kommentare, es interessiert mich. Aber ja.
Und auf jeden Fall, wir waren ja Roller fahren und das hat auch sehr gebockt, aber tragt Helm, Leute, und fahrt nicht ohne Führerschein, das ist komplett dumm. Fahrt am besten gar nicht selber auf Bali. Und was war aber noch so risikoreich, was wir da so gemacht haben? Bruder, wir waren ja mit Kevin feiern.
Ja.
Digga, wir waren mit Kevin feiern, bevor der verschwunden ist.
Ein oder zwei Tage vorher in genau der Bar, wo er verschwunden ist. Und dann sehen wir plötzlich die Nachricht, dass er verschwunden ist.
Das war schon shocking. Ich
hab kurz überlegt, ob das der Abend war. Wir haben uns noch ein Tattoo zusammen stechen lassen am Strand.
Ja, es war, aber es war auch so random, dass wir ihn überhaupt getroffen haben. Wir gehen so in Bali, Bruder, in Bali, anderes Ende der Welt. Gehen wir in eine Bar, steht er da einfach an der Theke so. Wir beäugen uns alle so.
Livia, du und er kannten sich ja auch schon, oder?
Genau, also ich kannte ihn nicht persönlich, aber halt so, ja, da die kennen sich auf jeden
aber
Fall.
Aber Livia und er.
Genau, und dann haben wir den so gespottet. Ich schaue ja ein bisschen Reality-TV jetzt mittlerweile sogar.
Den Abend mit ihm verbracht.
Genau, dann haben wir den Abend mit ihm verbracht und dann zwei Tage später einfach so ein News, dass er weg ist. Digga, das war schon ein Schock.
Ja, voll krass. Aber jetzt ist er wieder aufgetaucht.
Und Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Aber alles ist gut.
Ja.
Aber bin mir ja auch nicht ganz sicher.
Wunderbar.
Ich würde gerne noch eine Sache sagen. Du hast vorhin so gesagt, du freust dich auf Deutschland.
Ja.
Und ich habe mich auch total auf Deutschland gefreut. Aber vor allem hatte ich eine Sache und die finde ich so krass irgendwie. Ich habe so die ganze zweite Woche auf Bali mich voll drauf gefreut, hier wieder zu arbeiten, ein bisschen was zu machen.
Mhm.
Und ich war mit den anderen da und alle haben so gesagt, boah, Montag wieder arbeiten, Montag früh raus, Montag auf dem Bau, Montag ins Studium. Und ich habe so gedacht, geil, ich freue mich richtig. Ich wäre lieber am Arbeiten als jetzt nochmal länger in Bali. Ich fand Bali geil, aber es war perfekt lang.
Ja.
Und das finde ich irgendwie so das Allerbeste. So.
Ja.
Deswegen, keine Ahnung, macht irgendeinen Job, auf den ihr so richtig Bock habt. Das ist so ein geiles Gefühl.
100%.
So, ich bin auf Bali, am schönsten Ort der Welt, mache die coolsten Sachen und freue mich aber trotzdem wieder zurückzukommen, um zu arbeiten.
Ja, Mann.
Das will ich mir beibehalten. Fand ich irgendwie
war,
ich schön. Hat
war
mich
bei mir
glücklich
auch
gemacht.
Komplett so. Also, es war... Aber das habe ich ja wirklich schon lange. Also das habe ich ja schon so 2 Jahre oder so. So, das war ja bei mir in Australien schon so, dass ich Bock hatte, das zu machen und ich wusste noch nicht mal, was ich machen wollte.
Genau, aber ich meine jetzt einfach quasi den Job an sich. Man freut sich auf seinen Job. Man kommt zurück aus dem Urlaub und freut sich zu arbeiten. Ich glaube, das ist irgendwie leider was ganz Seltenes.
Ja. Nee, absolut. Digga, ich kann das so relaten und es sind auch, es ist auch so, als Selbstständiger, du gehst auch so schlafen mit deinen ganzen Themen, du wachst auf mit diesen Themen und es ist so ein Fluch, weil manchmal kannst du nicht abschalten, wenn du ätzende Themen hast, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch wunderschön, weil so das, was du machst, nimmt dich emotional mit und ich sag die ganze Zeit, das ist nur bei mir so, vielleicht ist es bei allen Leuten so, aber
du sagst echt oft, das ist nur bei dir so.
Aber ich habe schon danach gesucht, nach etwas, was mich emotional nochmal so richtig mitnimmt, weil das hatte ich wirklich viele Jahre meiner Jugend nicht. Da war alles so grau. Also so, ich war auch gar nicht so ein glücklicher Jugendlicher, aber so.
Warst ja auch nicht so beliebt und klein und.
Bro, was ist das für ein Freund, Digga?
Ich hoffe, es gibt Leute, die kennen das aus der Antenband-Podcast-Folge.
Und also quasi meine Jugendzeit war emotional einfach voll grau, weil low-key, also ich habe Schule gemacht, ich habe Klausuren geschrieben, okay, ich war mal gut in der Klausur, ich war mal schlecht, ich war mal joggen, ich habe mal Basketball gespielt und so, aber nichts hat mich irgendwie emotional so richtig beeindruckt. Und das Krasse ist, ich habe so krass gemerkt, wie mir diese Emotionen fehlen, weil ich habe mir sogar gewünscht, dass mir mein Herz gebrochen wird. Ich habe mir gewünscht, so irgendwas zu spüren, weil es so langweilig war. Und dann kam diese Australien-Sache, das hat mich so ein bisschen rausgeholt, das hat mich ein bisschen wachgerüttelt, so. Das war mal was Spannendes, was passiert ist. Und dann habe ich in Australien gemerkt, okay, ich habe tatsächlich Lust auf was und da war ich sehr dankbar dafür. Dann hatte ich diese Lust, irgendwie selber was zu reißen, so. Und jetzt haben wir quasi so große Sachen am Gorn, dass ich auch emotional bin. Und das ist, was ich euch sagen möchte. Ich glaube, nicht so viele können relaten, Digga. Okay, alle können relaten, Digga. Ist mir doch scheißegal, wer relaten kann, Digga. Ich sag das für die Leute, die relaten können, Digga. Ist mir doch egal. Die Leute, die jetzt relaten können, der ihr Leben einfach so ein bisschen langweilig ist, so respectfully, macht einfach was, was euch selber beeindruckt. Macht was, was selber für euch spannend ist, so. Und wenn das ist, ich bin mit 18 Jahren nach Australien gezogen. Gut, machen auch viele, aber so, es ist halt auch spannend. Also du bist dann weg von zu Hause, es ist neue Menschen, die du kennenlernen musst. Dann fordere dich selber. Wenn dein Leben langweilig ist, bring dich in die Position, emotionale Sachen zu erleben. Und das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder so treffen würde. Wenn mir mein jetziges Leben langweilig werden würde, egal wie viel ich verdiene, ich würde was anderes machen. Es würde passieren. Also ich würde das Geld mitnehmen, alles gut, und dann würde ich was anderes machen. Weil nichts ist schlimmer als ein Leben, in dem du nichts spürst.
Ich bin da so anders als du.
Ja, aber ich glaube,
krass.
Aber kann ja sein, dass du noch nie das Problem hattest, einfach, dass dein Leben zu unemotional war, oder?
Genau, aber ich brauche halt nicht so viel. Also ich glaube, wir hatten das eh schon mal. Wir hatten so, was, wenn wir zum Beispiel jetzt 20 Millionen Euro hätten, dann meinte Jeremy so, er würde irgendwas Neues machen, Größeres oder so. Ich glaube, ich könnte glücklich die nächsten 30 Jahre leben, entspannt in Köln, coole Urlaube machen, mit Freunden unterwegs sein. Ja, das fand ich irgendwie schon immer krass bei dir, weil das ist, also bei mir ist es so ganz anders. Ich hatte irgendwie, vielleicht weil ich einfach immer, nicht ein spannendes, aber so emotionales Leben hatte.
Ja.
Ich hatte nie so das Gefühl, das ist grau oder so. Ich habe irgendwie das schon immer so gehabt, wenn irgendwas mir nicht passt, dann mache ich halt irgendwas anderes oder so. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, da bin ich auch sehr glücklich drüber, aber so, ich fand Schule langweilig und deswegen war klar, ich gehe nach der Schule ein Jahr weg. Mhm. Dann war mir danach, war ich ein Jahr weg und dachte, okay, jetzt mache ich halt irgendwas anderes. Also ich habe einfach, irgendwie meine Einstellung ist, ich mache einfach, was mir Spaß macht. So, ich mache, worauf ich Lust habe. Ich schaue, worauf habe ich Lust. Ich habe Lust, nach Australien zu gehen. Ich habe Lust, irgendwas zu machen. Das hat immer geklappt. Und ich, das ist so eine Frage, die werde ich wahrscheinlich nie beantwortet bekommen, ob das Glück ist oder ob das einfach die richtige Einstellung ist. Weil es, so, ich check voll, dass man einfach sagt, okay, ist halt einfach Glück, kann nicht jeder sagen, ich mache jetzt Social Media und dann klappt's. Check ich 100%. Aber es klappt halt seit 21 Jahren und 21 Jahre Glücksstreak wäre schon crazy. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es ist so ein Mix. Ich glaube, ich habe schon sehr viel Glück, aber ich glaube, ich treffe auch viele Entscheidungen richtig, einfach weil ich auf mein Bauchgefühl höre. Aber das, ich glaube, das werde ich nie beantwortet bekommen, leider. Das ist so, ich bin nicht so philosophisch oder so und ich denke nicht so oft deep über Sachen nach, aber das ist so eine Sache, da denke ich echt oft drüber nach. Ist es Glück oder nicht?
Ich will dir was sagen. Ich glaube als Außenstehender, dass es kein Glück ist. Ich glaube, du hast eine magische Fähigkeit, das habe ich schon mal gesagt, aber das sage ich jetzt nochmal anders. Ich glaube, du hast eine magische Fähigkeit, ein Bauchgefühl zu haben. Du hast das beste Bauchgefühl, das ich kenne. Und es ist ein Bauchgefühl, auf das sogar ich mich verlasse. Und das, ich verlasse mich in jeglicher Hinsicht darauf. Ich verlasse mich im Leben darauf, ich verlasse mich geschäftlich darauf. Ich kann mich echt auf dein Bauchgefühl verlassen. Und das ist auch, weil du deinem Bauchgefühl so gut zuhörst. Und ich glaube, es ist sowohl schädlich, ein schlechtes Bauchgefühl zu haben und darauf zu hören, als auch ein gutes Bauchgefühl zu haben und nur halb drauf zu hören. Aber du hast es gemeistert, ein Bauchgefühl zu haben, wo du voll drauf hören kannst, du dem blind vertraust. Und das ist eine Fähigkeit, die hat nichts mit Glück zu tun.
Aber sagen wir mal, das Bauchgefühl ist quasi so besonders, dass das immer richtig ist. Dann wäre es ja eigentlich Glück. Und was ich halt quasi meine, ist, was, wenn das jeder hat, aber die meisten, man denkt sich irgendwie immer so, ah nee, aber das kann ich doch jetzt nicht machen oder das, ich kann jetzt nicht einfach dahin gehen, nur weil ich Lust drauf habe oder das Gefühl habe. Und ich halte es halt nicht für ausgeschlossen, dass das vielleicht so der Way to go ist. Man einfach immer das zu machen, wo es einen so hintreibt. Aber ich check 100%, dass man so sagt, ja, kann ja nicht jeder so machen, wo es einen hintreibt. Aber vielleicht halt doch, aber vielleicht doch nicht.
Ja, also ich natürlich gehört,
keine Ahnung.
Es muss Glück dazu gehören, das ist schon
ja,
so.
Ja, das meinst du ja auch, das aber ist auf jeden Fall.
Weil ein Bauchgefühl kann auch quasi 90% richtige Entscheidungen treffen. Du hast nicht das schicksalsgegebene Bauchgefühl, was 100% richtige Entscheidungen trifft. Aber du hast halt vielleicht ein Bauchgefühl, was immer sehr, sehr gute Tendenzen abgibt. Und ich glaube, das ist einfach wirklich im Menschen verankert, das hat nichts mit Spiritualität zu tun, dass der Mensch schon immer weiß, was für die Emotionen irgendwo gut
das
wäre.
Das meine ich, dass es quasi aber bei jedem Mensch eigentlich so ist, nicht quasi nur bei mir.
Doch, ich glaube, das ist so. Und ich zum Beispiel bin ganz schlecht darin, auf mein Bauchgefühl zu hören. Bin ganz schlecht da drin.
Ja?
Super ganz schlecht.
Ganz schlecht?
Ja, wirklich super
auch
schlecht.
Auch jetzt noch?
Ja, absolut. Also ich lerne, was ich mache ist, ich mimike deine Art, Dinge zu tun, aber nicht, weil ich mache, wie du es machst mit den Entscheidungen, sondern weil ich verstehe, wie, auf welche Art diese Entscheidungen zustande kommen und ich repliziere sie dann als Kopfgedanken. Checkst du?
Nee, check ich nicht.
Also quasi,
also doch,
du hast ein Problem und du löst es immer auf die Art C, B, Y. Und ich habe gesehen, okay, immer...
Aber nimm doch einfach A als Beispiel. Warum C, B, Y?
Und weil das halt quasi, es kann auch eine komplexe Art sein, ein Problem zu lösen. Sorry. Und ich löse das Problem auf die gleiche Art und Weise, aber nur, weil ich verstehe, wie dein Bauchgefühl quasi in der Situation handeln würde. Und nicht, weil ich selber auf mein Bauchgefühl höre.
Okay.
Verstehst du?
Ja, verstehe ich. Ich glaube aber, jeder hat es irgendwie so. Aber keine Ahnung. Mein Bauchgefühl sagt übrigens auch, es ist nicht so gut, zu viel drüber nachzudenken, dass das Bauchgefühl einem hilft, sondern einfach zu
richtig,
machen.
Ja, auch fair.
Ich wollte nur sagen, es hat mich sehr gefreut, dass ich mich so gefreut habe, zurückzukommen. Das ist doch was Geiles. Ich freue mich auf einen Urlaub, aber ich freue mich auch, zurückzukommen.
Ja,
ich bin zwar sehr glücklich, hier zu sein, aber abschließend können wir ja nochmal sagen, Bali, würde ich schon sagen, war eine 10 von 10. Wir waren da mit 8 Freunden, wir hatten eine richtig geile Zeit. Uns ging zwar ab und zu ein bisschen schlecht wegen Bali-Belly, aber die Strände sind schön, die Leute sind cool, die Getränke sind gut, das Essen ist gut, die Inseln sind schön, wir waren cool tauchen, wir waren cool surfen. Also wenn ihr überlegt, nach Bali zu gehen, dann macht's. Ich würde euch zwar Philippinen als Geheimtipp empfehlen, aber Bali ist mindestens genauso cool. Und jetzt kommt ein Hardcut zu zwei Themen, die wir unbedingt auch abarbeiten wollen. Und zwar das Thema Wurstredeverbot.
Bro,
kannst du es mal zusammenfassen?
Digga, das ist crazy. Also die EU-Kommission hat bejaht, dass man Veggie-Wurst oder vegane Wurst oder vegane Fleischprodukte
oder veganes Schnitzel oder
generell
so
nicht mehr quasi wie das Produkt nennen darf, was sie nachahmen. Also die vegane Schinkenwurst darf nicht mehr vegane Schinkenwurst heißen, sondern muss zukünftig Fleischerzeugnis-Nachahmprodukt heißen.
Ich verstehe, ich wusste gar nicht, dass das eine Diskussion war und ich check auch gar nicht, wo das herkommt und wen. Also sogar wenn ich mir jetzt so einen richtigen, es gibt ja diese Anti-Veganer, die sich irgendwie immer drüber lustig machen, über die Veganer.
Mhm.
Und ich habe auch welche in meinem Umfeld, ich habe auch Freunde, die machen sich immer so lustig, die...
Yeah.
Sagen sie, das ist doch keine echte Wurst.
Ja.
Und nicht mal die juckt es. Also als ob die jetzt im Kühlregal an der grünen Mühlenwerk oder wie das heißt, ja, Wurst vorbeikommen. Ich denke, Mann, warum steht denn da Wurst?
Ja, total dämlich.
Es ist so tot.
Und mich nervt es total als jemand, der tatsächlich solche veganen und vegetarischen Produkte regelmäßig kauft, weil ich will super gerne wissen, welches Produkt die da nachahmen. Manchmal sieht es eben auch nicht so aus, aber sie versuchen ja den Geschmack zu treffen und das passt mir halt persönlich total und es nervt mich, wenn da jetzt irgendwelche Scheiße draufsteht und deswegen frage ich mich, warum machen die nicht einfach quasi... Warum sagen die nicht einfach, mach das Vegan-Zeichen größer? Ich finde es auch
warum
jetzt...
Warum machen die überhaupt irgendwas? Das ist so irrelevant.
Also, aber es ist natürlich schon berechtigt, dass der Verbraucherschutz auch alle Menschen versucht abzudecken und dann schauen die, okay, die 90-jährige Oma, wenn da Schinken draufsteht, checkt die, dass es dann nicht wirklich Schinken ist. Mal davon
dann
abgesehen,
dass...
Dann
muss die 90-jährige Oma schon eigentlich so schlecht drauf sein, dass sie nicht mehr in der Lage ist, selber einzukaufen. Also das ist ja wirklich immer in diesem grünen
Ding. Ja, schon. Ich meine, auf der anderen Seite, es bringt sie halt auch nicht um, einen veganen Schinken zu essen. Aber am Ende des Tages ist natürlich schon die Aufgabe von der Politik, es für alle Menschen quasi zugänglich zu machen. Trotzdem finde ich die Herangehensweise einfach dämlich. Bruder, dann muss man es halt klarer kennzeichnen, dass es vegan ist.
Da fallen mir aus dem Stegreif 10 Lösungen ein, die smarter wären.
Ja, stimmt schon. Und ich glaube aber, es gibt so viel Gegenwind aktuell, dass die damit auch nicht durchkommen. Also ich habe noch nie so viel Social-Media-Content gesehen zu einer politischen Entscheidung. Und das ist wirklich krass, weil wir haben Trump an der Macht gesehen und alles. Also ich habe
das echt verrückt, wie viele schlimme Themen es gibt und das Thema kriegt so viel Aufmerksamkeit. Vegane Wurst.
Ja, aber weil es halt auch so dämlich ist. Also es gibt so krasse Sachen, über die man mal wirklich so entscheiden müsste, über die man sprechen kann. Und dann ist es wirklich halt das letzte Thema, wo sich wirklich niemand für interessiert. Außer die Leute, die jetzt davon beeinträchtigt sind, dass diese Entscheidung dafür getroffen wurde.
Dann müssen wir jetzt eigentlich das Thema beenden und nicht zu viel darüber reden. Nächstes Thema, Levi Pinel und Fabian Raschke.
Oder was ist das für ein Loser?
Wir haben gestern einen Clip gesehen, wo Levi sagt, musste durch, ist der beste männliche Podcast in Deutschland. Und dieser Clip hatte sagenumwobene 1400 Aufrufe.
Bro, was ist das für peinliches Getue, was die da machen? Ja, die haben schon große Egos, ne?
Sehr große Egos, die müssen mal gehumbelt werden.
Das ist krass.
Ich würde sagen, wir machen eine Kette hier in den Kommentaren.
Ja.
Hashtag musste leider durch.
Leute, alle Hashtag musste leider durch.
Hashtag musste leider durch.
Oder jegliche Beleidigung gegen Levi und Fabian bitte mit Hashtag einfach in die Kommentare, ja? Was für ein wacker, langweiliger Podcast, was für langweilige Creator.
Und Witz, ich würde dir was Langweiliges draus sagen, aber ich habe noch nie eine Folge gehört, deswegen kann ich ja gar nichts sagen. Nein, Spaß, nur Liebe an Levi und Fabi. Ja. Sehr cooler Podcast, hört alle rein, das ist nämlich wirklich for real ein cooler Podcast.
Also ich glaube,
wenn ihr mal richtig lachen wollt, schaut rein, musste durch.
Ohne
auf Spotify,
Witz.
YouTube, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich finde die Kombi insofern genial, als dass Levi so ist schon einer der Menschen, denen ich am liebsten zuhöre. Also wir haben ja auch schon Privatzeit mit Levi verbracht. Und er ist schon so, er ist halt sehr intelligent, das merkt man einfach. Und ich finde deswegen seine Sprechbeiträge eigentlich immer interessant, weil er sogar Themen, die nicht so spannend sind, immer so spannend beleuchten kann.
Er könnte irgendeinen Marienkäfer spannend machen.
Loki. Und ich habe Fabian natürlich so Comedy-Clips und so weiter gesehen. Also der macht ja unglaubliche Views seit Jahren. Und so eine spannende Kombi auch zwischen den beiden. Weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Aber deswegen, Leute, also hört da auf jeden Fall rein. Also frech, dass die uns beleidigen. Ohne Witz, was soll der Scheiß, Digga? Aber ja, trotzdem coole Menschen.
Adoptivbrüder ist ein Podcast von Dusting vom SWR. Redaktion Timo Klump und Wiener Nünging. Schnitt Marco Artmann. Sounddesign Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Und des Covers von Julia Kaiser. Peace out.